Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Als ich gerade diese Folge vorbereitet habe, habe ich tatsächlich gesehen, dass dies Folge 301 ist, die wir im Podcast hochgeladen haben. Wirklich Wahnsinn. Neben den 226 regulären Interviewfolgen haben wir mittlerweile auch schon 75 andere Folgen hier hochgeladen. Unter anderem Abenteuerhappen von Line und mir und mittendrin Folgen von unseren Abenteuern auf der ganzen Welt. An dieser Stelle einmal danke. Danke, dass ihr seit 300 Folgen mit mir aushaltet. Viele sind mit meinem Stil oft unzufrieden, aber mittlerweile haben mir schon Millionen von Menschen hier im Off the Path Podcast zugehört. Also irgendwas müssen wir doch richtig machen. Und ich freue mich täglich über jeden neuen Hörer, jede neue Bewertung, jeden Kommentar auf Spotify und jede Nachricht per E-Mail, WhatsApp oder Instagram. Also wirklich danke, danke, danke. 300 Folgen, das ist schon eine echt reife Leistung, wenn ich mir überlege, dass die meisten Podcasts es nicht über 10 Folgen schaffen. Und ich habe es oft schon hier im Podcast erwähnt, so ein Podcast ist wirklich extrem viel Arbeit. Wir arbeiten hier hinter den Kulissen mit mehreren Leuten. Es gibt unglaublich viel Software, die man dafür braucht. Es gibt unglaublich viele Kosten, die dahinter stecken. Also deswegen ist natürlich auch Werbung im Podcast. Und es gibt natürlich auch auf Patreon den Supporters Club. Also vielen, vielen Dank. Und ja, ich habe schon wirklich oft überlegt, den Podcast einzustellen tatsächlich. Aber wie immer, es ist wichtig, diese anstrengenden Durchstrecken zu überwinden. Ich betreibe Off the Path jetzt mittlerweile seit 12, 13 Jahren. Und das letzte Mal habe ich vor ein paar Monaten überlegt, den Sommer komplett auszusetzen und eine Pause zu machen. Aber dank der grandiosen Arbeit von Florian und dem Team haben wir es geschafft, in kurzer Zeit ein paar echt tolle Gäste zusammenzustellen und richtig viele Interviews zu führen. Und vielen Dank auch, dass ihr es wertschätzt und dass ihr uns 5-Sterne-Bewertungen gebt, dass ihr uns Nachrichten schreibt, dass ihr auf Spotify diese Folgen kommentiert, denn das bedeutet uns einfach wirklich viel, dass unsere Arbeit gesehen wird und natürlich auch gehört wird und dass ihr es toll findet und entsprechend auch eure Reisen danach plant und bucht. Also das ist eigentlich so der größte Lob, den man als Content-Creator in der Reisebranche halt haben kann. Wenn ihr vielleicht selbst mal Lust habt, Gast hier im Podcast zu sein oder jemanden empfehlen wollt, dann findet ihr übrigens im Blog unter dem Reiter Podcast ein Formular. Das könnt ihr ganz einfach ausfüllen, das geht ganz schnell und dann melden wir uns bei euch, um halt einen Termin auszumachen oder bei der Person, die ihr empfiehlt. Mein heutiger Gast kommt aus Garmisch-Partenkirchen und wenn ihr den Podcast schon lange folgt und lange hört, dann wisst ihr, dass das unsere alte Heimat in den Bergen ist. Wir haben über 4 Jahre dort gelebt und Billy ist dort aufgewachsen. Wirklich zu Hause ist sie aber mittlerweile woanders. Zumindest habe ich das so rausgehört. Billy Birling liebt die Berge, aber 2962 Meter, so hoch ist die Zugspitze, reichen ihr nicht. Sie lebt für die 8000er dieser Welt und lebt seit einigen Jahren in Nepal und ist dort unter anderem den Mount Everest bestiegen. Wie das war und was sie dort von und über die Berge gelernt hat, erfahrt ihr in dieser spannenden Folge. Schaut gerne auch in den Shownotes rein. Dort findet ihr weitere Infos zu Billy und ihrem Buch Ich habe ein Rad in Kathmandu. Hallo und guten Morgen, Billy. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen. Ja, finde ich auch schön, dass ich da bin.
Also vor allem, du bist gestern noch in deiner Wahlheimat, Kathmandu, gewesen im Nepal. Jetzt bist du in Garmisch, meiner alten Wahlheimat übrigens. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich freue mich, dass wir heute Zeit finden, über dein Leben und über deine Berge und deine Abenteuer zu sprechen.
Ja, gell, und so früh am Morgen, aber das passt mir ganz gut, weil in Nepal ist es ja jetzt eigentlich schon 11:15. Also das heißt, ich bin eben schon seit 5 Uhr morgens wach. Von daher bin ich schon.
Endlich hat der Jetlag mal einen Vorteil. Die meisten Leute beschweren sich immer, wenn ich die Podcasts so früh lege. Und dann habe ich es nochmal weiter nach vorne verschoben. Es ist 7 Uhr morgens. Aber so passt es ja.
Es passt mir bestens. Ich bin eh ein Morgenmensch. Also, und Jetlag, ich bin eigentlich gegen Jetlag. Ich habe jetzt gerade was gesagt, was ich normalerweise gar nicht mache, weil ich denke, man muss ja in der Zeit leben, in der man gerade ist. Und wenn man immer wieder sagt, bei mir ist es jetzt schon so und so viel Uhr, dann hat man Jetlag. Und wenn man aber in der Zeit einfach ist, wo man sich befindet, ich glaube, dann hat man auch nicht so viel Jetlag, finde ich. Aber genau.
Weiß ich nicht.
So meine Theorie.
Ich bin auch immer sehr müde, also ja, also ich stelle mich auch immer vorher schon drauf ein, wo ich hinfliege und bin dann da, wo ich bin, aber bin dann trotzdem ziemlich kaputt.
Naja, aber wenn man die ganze Zeit so sagt, ach ja, bei mir ist es ja jetzt schon 3 Uhr morgens, dann denke ich mir, nee, bei dir ist es jetzt nicht 3 Uhr morgens, bei dir ist es jetzt 9 Uhr abends, weil da bist du ja. Also ich glaube da schon dran, deswegen eben habe ich eigentlich gerade was gesagt, an das ich gar nicht glaube. Ja. Jetzt sprechen wir aber lieber darüber, woran ich glaube.
Ja, genau. Also du glaubst auf jeden Fall ganz viel. Du bist jetzt gerade in Garmisch, ne? Garmisch-Partenkirchen, für alle, die es nicht kennen. Super cooler Ort in Süddeutschland an der Grenze zu Österreich. Und dein Leben dreht sich um die Berge und das Bergsteigen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht immer so gewesen. Hat deine Herkunft und deine frühe Lebenserfahrung, ich meine, du bist aufgewachsen mit Blick auf die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg. Wie hat das Bergsteigen beeinflusst oder hat es das überhaupt beeinflusst?
Also ich meine, ich gucke jetzt hier gerade aus meinem Fenster und da ist die Alpspitze, die Zugspitze und es ist ein Blick, das ist unglaublich. Aber wenn man in Garmisch aufwächst, dann schätzt man es eh nicht. Also als Kind ja sowieso nicht und als Teenager, da hatte ich einfach andere Dinge zu tun, als in die Berge zu gehen. Und mir waren die Berge eigentlich immer so im Weg. Und wenn man Freigeist ist, dann sind die Berge hier in Garmisch schon ziemlich nah. Also es ist jetzt nicht so krass wie in Mittenwald oder im Lötschental in der Schweiz, aber du bist von den Bergen umzingelt. Und wir hatten ja früher diesen Spruch, ich sage das immer wieder, weg mit den Bergen, freie Sicht aufs Mittelmeer. Das war so unser Spruch. Und ich mochte die Berge eigentlich nicht und ich mochte mich damals auch nicht bewegen. Und dann musste ich immer mit meinen Eltern zum Wandern gehen. Und also mit 16 Jahren mit den Eltern wandern gehen, ist ja auch nicht so das Coole und habe dann irgendwann gesagt, ja, jetzt reicht's mir. Und meine Mutter hat dann eben gesagt, ja, dir wünsche ich mal einen Mann, der die Berge liebt. Und dann weiß ich noch, ich habe gesagt, Mama, den würde ich nicht mal mit meinem Hinterteil anschauen. Genau, und dann habe ich eben einen Engländer kennengelernt, den Mike, der Kletterer war. Und dann habe ich so das Klettern für mich entdeckt. Und ja, dann hat das eine mit dem anderen irgendwie, es lief dann so weiter. Und dann waren wir 98 in Nepal. Und jetzt brauche ich die Berge schon. Ne? Und ich war jetzt gerade 2 Monate in Kathmandu. Und das ist eigentlich ganz selten, dass ich in Nepal bin und nicht in die Berge gehe. Das Kathmandu-Tal, ich weiß nicht, ja, warst du schon mal in Nepal?
Nee, leider nicht.
Ja. Ja, und Kathmandu ist natürlich eine Riesenstadt und die Leute sagen immer, Billy, weil ich bin ja auch passionierte Trailläuferin und die sagen dann immer, wo gehst du da in Kathmandu zum Laufen? Und das ist so von Bergen umzingelnd. Da kann man schon viel raus, aber ich habe mir blöderweise vor 6 Wochen meinen Knöchel gebrochen, weil ich bin von dem Fahrrad gefallen. Und jetzt war ich also wirklich 6 Wochen in Kathmandu, ohne in die Berge zu gehen und das war jetzt schon herausfordernd, aber jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich brauche so die Berge brauche ich eigentlich schon, ob ich jetzt da zum Bergsteigen gehe oder zum Trail laufen, das tut schon gut. Und jetzt bin ich in Garmisch und habe Gott sei Dank diesen großen Schuh weg und ich werde nach unserem Podcast, werde ich joggen, kann ich noch nicht, aber ich werde ein bisschen Fast Walking machen.
also ich habe schon mitbekommen, also so wirklich stillsitzen kannst du nicht, du musst immer in Bewegung. Früher bist du ja auch wirklich jeden Tag gejoggt, also 8 Kilometer am Tag joggen.
Das ist nicht früher, das mache ich immer noch. Also ich bin zwar, ja klar, ich meine momentan halt nicht mit meinem gebrochenen Knöchel, aber ich bin jeden Tag beim Joggen, ja.
Das ist krass, also immer in Bewegung. Aber das ist sehr, sehr gut. Also du hast ja gerade schon Mike angesprochen. Ist das, was dich initial motiviert hat, dich dem Bergsteigen zu widmen und dieses Thema ja zu deinem Thema zu machen?
Ja, also ich meine, wie gesagt, ich habe ja dann den Mai kennengelernt und dann kam eben dieses Klettern und das fand ich echt spannend und das ist witzig. Du hast ja in Garmisch mal gelebt, es gibt in Oberammergau den Kofel, das ist so, da gehst du jetzt eine Stunde rauf. Und das war eigentlich der einzige Berg, auf den ich mit meinem Papa immer gern gegangen bin, weil da kann man oben ein bisschen kraxeln. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Also schon so dieses, weil Wandern an sich tue ich heute noch nicht so ganz gern. Also ich gehe dann lieber laufen in den Bergen. Ich meine, gut, heute wird mir nichts anderes übrig bleiben, weil ich darf noch nicht joggen. Aber das hat irgendwie so eine andere Dynamik, so was Schnelleres. Und du hast schon gesagt, ich kann ja nicht so richtig gut stillsitzen. Und und dann bin ich mit Mike damals 98 das erste Mal nach Nepal und war da echt so ganz weg in den Bergen. Und das hat mich schon fasziniert. Ne? Und das hat halt natürlich auch, wenn man schon mal trekken war, ja, das ist jetzt nicht so eine Wanderung, die man macht und dann kommt man abends wieder heim. Man geht ja jeden Tag irgendwo anders hin und weiter und höher und ist dann abends in diesen sogenannten Tea Houses. Und lernt da Leute kennen und sitzt da und es hat schon was ganz, ganz Besonderes. Ne? Und so ging es halt einfach immer wieder weiter. Und ich weiß, ich habe früher immer mal gesagt, also ich glaube, wenn ich Sport machen würde, dann wäre ich ganz schön sportlich. Aber ich habe nie Sport gemacht. Ich war wirklich auch zu faul. Ja. Und ich habe das ja auch in meinem Buch geschrieben. Mein Papa hat mir damals wirklich 100 Mark angeboten, um mit ihm um den Eibsee zu joggen. Er sagt, um den Eibsee, das ist ja viel zu weit, wieder rumjoggen. Und ich meine, gut, jetzt laufe ich von Garmisch zu nach Greinau und laufe um den Eibsee. So hat sich das irgendwie alles ergeben. Aber ich glaube, ich war schon immer ein unruhiger Geist, habe schon immer irgendwie mich viel bewegt, aber halt anders oder war viel unterwegs. Und dann habe ich so den Sport für mich entdeckt und den brauche ich jetzt schon als Ausgleich. Und die letzten paar Wochen in Kathmandu war halt auch wahnsinnig viel los mit den Bergsteigern. Dann habe ich ja noch einen guten Freund verloren, den Louis Stitzinger, ein sehr guter Bergsteiger, der verstorben ist. Und da habe ich dann schon gemerkt, so diese Energie, die ich mir sonst in den Bergen hole, die fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen.
Aber ich glaube, dass diese Nummer mit dem Sport, das ist, es gibt für jede Lebensphase etwas und Sport kommt auch irgendwann. Also manche Leute entdecken das sehr früh und manche Leute halt eben spät und manche auch gar nicht. Aber für mich zum Beispiel kam es auch sehr, sehr, also relativ spät, erst vor kurzem. Und seitdem treibe ich Sport wie so ein Bekloppter, als wenn ich irgendwie 35 Jahre aufholen müsste.
Ja, genau, so ist es. Aber weißt du, ich glaube ja, ich meine, gut, ich habe jetzt einen gebrochenen Knöchel, aber das ist ja jetzt, hat nichts mit Abnutzung zu tun. Ich habe auch spät angefangen, also relativ. Ich meine, 98 bin ich dann nach Nepal und da waren wir ja 3 Monate in den Bergen unterwegs und dann bin ich nach London zurück. Ich habe zu dem Zeitpunkt in London gelebt und da habe ich mir gedacht, boah, ich bin jetzt eigentlich richtig fit und es wäre ja schade, das zu verlieren und habe dann zum Laufen angefangen. Und da war ich 1998, ich bin 67 geboren und da war ich 31. Und ich sehe jetzt schon bei vielen Leuten, die wirklich schon seit Kindheitsalter Sport machen oder in die Berge gehen und schwere Rucksäcke tragen, die haben körperlich jetzt mehr Zipperleins als ich. Also ich glaube, dass wenn man später anfängt, dann ist man da schon irgendwie so voll ausgewachsen und macht vielleicht auch weniger Schaden an den Gelenken. Ich weiß es nicht, also es ist so meine Theorie, ne? Weil ich habe eigentlich sonst, also ich bin letztens, bevor ich meinen Knöchel gebrochen hatte in Nepal, haben wir eine Fast-Packing-Tour gemacht, eine Freundin und ich. Und da waren wir wirklich einen Tag, da waren wir 13 Stunden unterwegs und sind 3.500 Meter abgestiegen oder abgejoggt, ja. Und mir hat am nächsten Tag wirklich nichts wehgetan, nicht mal ein Knie, also gar nichts. Und da habe ich mir gedacht, naja, ist gar nicht so schlecht mit 55. Aber ich glaube, da habe ich mich dann zu sehr selber gelobt, weil 3 Tage später hat es mich dann vom Fahrrad gehauen. Darf man nicht machen, sowas, gell?
Ja, du hast jetzt gerade London schon ein paar Mal angesprochen. Du bist von Garmisch erstmal nach München gegangen auf eine Sprachschule, wenn ich richtig liege.
Genau.
Und dann in Teil dieser Ausbildung hast du dir eine Auszeit genommen als Aushilfslehrkraft in London. Ist das richtig?
Sehr gut, genau. Ja, stimmt.
Und, und da hast du dann auch Mike kennengelernt.
Genau, da bin ich. Ach, das erste Jahr, ich bin nicht da, also ich muss ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich bin 87 nach Amerika und ich war ja echt in der Schule, ich war ja so grottenschlecht und konnte irgendwie nichts so richtig. Und dann habe ich in Amerika Englisch sprechen gelernt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich ja da jetzt irgendwie, habe von dieser Sprachenschule gehört. Und mir ging es gar nicht so sehr darum, dass ich mich jetzt weiterbilde. Mir ging es einfach darum, dass ich nicht ins Arbeitsleben einsteigen wollte. Ja, ich hatte ja eine Lehre gemacht. Also ich bin bitte staatlich geprüfte Verkäuferin und staatlich geprüfte Einzelhandelskauffrau. Da habe ich auch noch meine Urkunden hier. Und mich hat es irgendwie so, ja, da jetzt jeden Tag in die Arbeit gehen zu müssen. Ich wollte irgendwie so noch so ein bisschen Freiheit haben. Und dann habe ich mich da beworben in dieser Sprachenschule und habe dann auch die Aufnahmeprüfung bestanden und war dann da. Und dann bin ich eben nach London für ein Jahr, weil ich es A, ganz spannend fand, aber B, ich habe mir gedacht, oh, ich habe ja jetzt schon 2 Jahre Sprachenschule, ich bin ja nächstes Jahr fertig, dann muss ich richtig arbeiten. Nee, das ziehen wir jetzt noch ein bisschen raus und bin dann da als sogenannte Assistant Teacher nach England und bin dann in eine WG eingezogen, in der lauter junge Ärzte, also die gerade irgendwie ihren Abschluss gemacht haben, gelebt haben. Und das war ein total chaotisches Haus. Also es war brutal. Also ich bin da reingekommen, habe mir das Zimmer angeguckt und dachte, nee, also da kann ich nicht wohnen. Da hat's ausgeschaut wie bei Hempels unterm Sofa, die jungen Ärzte. Und ja, aber der Haufen Leute war da so sympathisch und einer von den Leuten, die da gelebt haben, das war eben der Mike. Und dann haben wir uns da irgendwie zusammengeschlossen und dann waren wir 10 Jahre zusammen. Ich habe 10 ganz, ganz tolle Jahre verbracht und wirklich die Welt bereist, uns Bergsteigen angefangen und Klettern. Also es war eine ganz, ganz besondere und schöne Zeit.
Wie bist du dann vom Bergsteigen in diese Expeditionswelt gerutscht?
Ja, wir sind, also der Mike war ja schon als Kind so vom Himalaya total begeistert und ich hatte ja null Ahnung, ich hatte es ja alles nicht interessiert und er hatte für 98 eine große Tour eben geplant, die habe ich vorhin schon erwähnt und da waren wir wirklich 3 Monate unterwegs und da war ich auch auf 2 6000er und einem 5000er. Ja, und dann, mei, das geht halt dann so dahin, gell? Und dann willst du halt dann doch ein bisschen höher. Und 2001 sind Mike und ich dann wollten auf den Barunze, der ist 7129 Meter hoch. Da sind wir aber gar nicht hochgekommen.
Ja, ist weil das wir der dann, Berg, weil es so geschneit hatte, gell?
Nee, das hatte eigentlich gar nicht so mit dem Schnee zu tun, sondern einfach, ich glaube, wir waren nicht vorbereitet für so einen hohen Berg und wir hatten schon einen langen Anmarsch und zwar auch noch ein Freund von uns dabei und der war auch ziemlich krank und ach, wir sind dann wirklich am Fuße des Berges angekommen und waren schon fix und fertig. Also wir haben es, also weil der Anmarsch war sehr herausfordernd und dann der Rückmarsch in die Everest-Region ins Khumbu war auch nochmal sehr herausfordernd, weil wir da noch 2 Pässe überqueren mussten. Und es war klar, dass wir einfach gar nicht die Energie und so hatten. Also das war einfach so der erste Versuch, aber das ist auch okay. Ne? Also ich meine, man muss, glaube ich, bei diesen hohen Bergen, heutzutage ist es ein bisschen anders, da gehen die Leute zum Everest und kommen das erste Mal hoch oder zur Annapurna 1, weil halt alles so vorbereitet ist. Aber wir waren ja allein unterwegs, also wir hatten schon einen Sherpa-Guide mit dabei. Aber ja, und es war aber auch okay. Und dann habe ich ja für die Miss Elizabeth Holy zum Arbeiten angefangen, für die Himalayan Database. Das ist eben dieses Archiv über die nepalesischen Besteigungen der hohen Berge. Und dann habe ich so viele Leute kennengelernt, die zum Everest gingen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das würde ich eigentlich auch ganz gern probieren. Und so bin ich dann da dazugekommen. Also einfach aus Neugier. Ich wollte eigentlich nie auf den Everest. Aber ja, ich wollte einfach wissen, wie es da oben so ausschaut.
Ja, man muss einfach offen für alles sein. Ne? Also so hört sich zumindest so für mich an, als wenn du einfach offen für neue Erlebnisse gewesen bist und dadurch halt von einer Sache in die andere gerutscht bist.
Ja, und das bin ich immer noch. Ich habe so eine Neugier und ich glaube, ich habe keine Angst vor Neuem. Also wie hat letztens, war in irgendeinem Artikel über mich gestanden, die Frau, die erstmal Ja sagt und dann überlegt oder irgendwie so. Also so krass ist es nicht, aber es ist schon.
Ich erst bin, Ja sagen, dann nachdenken.
Ja, genau, genau. Und ich bin wahnsinnig neugierig und ich mache mir, ja, ich denke mir, ach ja, das probiere ich jetzt mal aus. Und ich mache mir da vielleicht wenig Gedanken, was jetzt da in 5 Jahren sein kann. Oder ich denke mir, ach, ich schaue jetzt einfach mal und probiere das aus. Und wenn es klappt, ist super. Und wenn nicht, dann ist es ja auch okay. Und auch mit meinen Jobs oder so. Ich denke mir immer, egal was ich tue, ich gebe mein Bestes. Und wenn mein Bestes nicht reicht, dann ist es aber auch kein Versagen. Dann habe ich wirklich alles gegeben und ich kann ja nicht alles gut machen. Ne? Also, aber so diese Neugier, immer was Neues, die ist auch immer noch da. Also ich hoffe, das bleibt mir noch ein bisschen, weil ich finde es toll.
Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern aus Garmisch-Partenkirchen, auch wenn sie mit den Bergen aufgewachsen sind und dich immer versucht haben zu motivieren, in die Berge zu gehen, das vielleicht nicht ganz so cool finden, was du da am Anfang gemacht hast, so weit weg, dann auch noch in diesen richtig hohen Bergen. Ich meine, die Zugspitze, die passt wie viel? 4-mal in Everest? Nee, gar nicht wahr, ne?
Also, nee, 3-mal.
2,5, 3-mal. Das ist ja sehr, sehr, sehr gefährlicher Job, beziehungsweise, ja, diese Expeditionen sind nicht einfach. Du hast gerade gesagt, du hast Louis Stützinger, einen Freund, verloren. Das passiert ja auch regelmäßig, dass Leute in der Region sterben, abstürzen, weil sie einmal ganz kurz einen falschen Tritt gemacht haben, der Boden nachlässt oder sonst irgendwas. Wie gehst du damit um? Und also sehen deine Eltern das so, wie ich es gerade beschrieben habe? Oder,
Also ich beantworte erstmal die Frage, wie es für meine Eltern ist. Mein Papa, der ist ja 2006 gestorben und der hat es gar nicht mitgekriegt, auch dass ich das Höhenbergsteigen so extrem extrem, ja, also dass ich halt dann auf ein paar 8000er gegangen bin. Und seine Lebenspartnerin, meine Eltern waren ja getrennt, die hat immer gesagt, dein Vater wäre schon stolz auf dich, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass er das nicht mitkriegt, weil er würde sich wahnsinnige Sorgen machen. Und meine Mama, ja, Mai, die wird heuer 90 und ich bewundere meine Mutter, die ist unglaublich. Und meine Mutter hat eigentlich immer gesagt, jetzt mal vom Bergsteigen abgesehen, so dieses Leben, das ich habe, ja, mal hier, mal dort und die Dinge, die ich erlebe, findet sie ganz toll. Also sie hat gesagt, hätte sie keine Familie gehabt, dann hätte sie das auch so gemacht. Und ich habe so eine wahnsinnige Resilienz, so eine Widerstandsfähigkeit, die habe ich von meiner Mama. Ne? Also ich bin jetzt nicht eine besonders gute Bergsteigerin, bin auch nicht besonders stark, aber ich bin wahnsinnig widerstandsfähig. Also ich habe auch eine hohe Schmerzgrenze, was manchmal gut ist, manchmal nicht so gut. Und das bringt mich, glaube ich, die hohen Berge rauf. Und klar, für meine Mutter und meine Schwester ist es schon immer schwierig, gell? Also wenn ich in die hohen Berge gehe, weil, wie du eben gerade gesagt hast, es passiert immer wieder was. Ich hatte bis jetzt sehr viel Glück, war aber natürlich auch mit guten Expeditionen unterwegs, mit kompetenten Bergführern, die ich brauche, oder Bergführerinnen, weil ich nicht autonom an so einen großen Berg gehen kann. Also da habe ich einfach nicht die Erfahrung. Ich bin ja auch selber, ja, klar, manche Menschen nennen die Leute wie mich Bergtouristen. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen, ja, ich habe schon mehr Erfahrung, klar, aber ich gehe immer noch gerne einfach mit einer guten Gruppe und einem Bergführer. Und hatte bis jetzt wirklich, toi, 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 jetzt muss ich hier auf Holz klopfen, noch nie so eine Erfahrung, wenn man dachte, boah, das war jetzt knapp. Also es war eigentlich immer wettermäßig, auch mit mir selber. Ich meine, klar, als ich jetzt letztes Jahr am Daulagiri am Lager 3 aufgegeben habe, da bin ich runtergekommen. Ich war wahnsinnig müde, aber ich konnte trotzdem noch mit meinen eigenen 2 Beinen runterkommen. Aber mir war klar, dass wenn ich weiter gestiegen wäre vom Lager 3, das ist auf 7300, und ich war so müde, und klar kann man sich manchmal noch wirklich noch mal so einen Push geben und sagen, wow, da muss ich jetzt rauf, dann hätte ich da oben wirklich Schwierigkeiten gehabt. Also entweder hätte man mich runterbringen müssen oder ich wäre da oben geblieben. Und das hört sich schon dramatisch an und ich dramatisiere ungern Dinge, aber da oben ist es einfach so. Und wenn man nicht auf seinen Körper hört, dann kann man da wirklich in Schwierigkeiten kommen. Ne? Und dann hast du natürlich die Gefahr von Lawinen. Und ich kenne wirklich inzwischen so viele Bergsteiger und Bergsteigerinnen, die gute Bergsteigerinnen und die echt in Lawinen gekommen sind. Und wie gehe ich damit um, ist manchmal nicht einfach. Und seitdem ich diesen Job mache für die Himalayan Database, also seit 2004, das sind jetzt wirklich schon fast 20 Jahre, gibt es natürlich viele Menschen, die ich gekannt habe, die nicht mehr da sind. Ne? Also ich kenne auch in meinem normalen Leben, klar, ich meine, wir sterben alle und ich habe auch Freunde und Freundinnen, die an Krankheiten gestorben sind, ja, oder an einem Autounfall. Aber klar, ich meine, die Gefahr, die potenzielle Gefahr in den Bergen ist halt einfach schon da. Und es macht mich schon immer sehr traurig. Ne? Aber ich versuche, mein Leben so zu leben, dass ich sage, jeder hat so eine. Ja, das Leben ist schon vorgegeben, ja, und wenn es passiert, dann passiert's und dann hat es so sollen sein, aber ist natürlich immer wieder tragisch, ne, wenn ich dann höre, oh, der ist vermisst oder der ist in einer Lawine umgekommen, macht mich schon sehr traurig, aber würde mich jetzt selber nicht vom Bergsteigen abbringen.
Mhm. Ja, du weißt ja natürlich auch, was für ein Glücksgefühl und was dir das halt auch bringt. Und vor allem sind diese Menschen gestorben dabei, wie sie entweder ihren Traum erfüllt haben oder bei dem, was sie halt glücklich macht. Schlimmer ist, finde ich, wenn man halt irgendwie bei einem Autounfall stirbt, was halt auch jederzeit passieren kann.
Ja, schau, Wolfgang Güllich war ein Extremkletterer. Das war zu seiner Zeit in den 60er, 70er Jahren der beste Kletterer. Der ist freigeklettert ohne Seil und alles. Und woran stirbt Wolfgang Güllich? Bei einem Autounfall.
Ja, du lebst das gefährlichste Leben und dann ist es halt in so einer normalen Situation, ne, in Anführungsstrichen.
Naja. Mhm.
Und du hast jetzt gerade auch gesagt, dass du zum Beispiel bei diesem einen Aufstieg in Anführungsstrichen, also weil ich jetzt kein besseres Wort habe, abgebrochen hast, also wieder runtergegangen bist, weil du so müde warst. Darauf möchte ich hinaus, auf so müde. Ich kenne einen, auch einen Reiseblogger, Johnny Ward, vielleicht sagte dir das sowas, One Step Forward, der war jetzt gerade auf dem Everest. Okay. Und da habe ich Stories gesehen, wie er so unglaublich müde war, als er oben angekommen ist und eigentlich fast eingeschlafen ist, als er da oben saß, weil das einfach so unglaublich anstrengend gewesen sein muss. Mhm. Das hat mich echt überrascht, dass der Körper so an seine Grenzen, also so krass an seine Grenzen geht. Also der konnte wirklich fast kein Wort mehr richtig formulieren. Mhm. Und vor allem, das hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, als du auf dieser Expedition, ich glaube sogar auf den Everest mit Russell
Rice.
Genau. Da habt ihr auch so lange gebraucht. Ihr seid so lange im Basecamp gewesen, bis halt mal ein Zeitfenster da war. Mhm. Und das war bei dem halt eben auch so. Man stellt sich also so wie normaler Mensch, der nicht so viel bergsteigt, also der ab und zu mal wandern geht oder gar kein Bergsteigen eigentlich macht, vor, dass man halt nach Nepal fliegt und dann da hochgeht. Aber so ist das nicht. Man muss ganz, ganz viel Zeit mitbringen.
Ja, ja. Also ich meine, hat sich inzwischen auch geändert, aber eine klassische Everest-Expedition dauert schon noch 5 bis 6 Wochen, weil du musst dich ja akklimatisieren und du gehst hoch und runter und hoch und runter, weil dein Körper muss ja rote Blutkörperchen kreieren. Das sind die Blutkörperchen, die den Sauerstoff tragen. Das heißt, wenn ich morgen von Garmisch auf den Everest gehen würde, auch mit Flaschensauerstoff, dann würde ich wahrscheinlich tot umfallen. Oder wenn man mich mit dem Helikopter da oben absetzen würde, weil dein Körper einfach sich erst an diese Höhe gewöhnen muss. Und da bin ich jetzt gleich bei einem Thema, das ich nur ganz kurz ansprechen will, aber das mir immer sehr wichtig ist. Die meisten Menschen gehen auf den Mount Everest mit Flaschensauerstoff. Also ich meine, wir sind jetzt wahrscheinlich bei 7000 verschiedenen Menschen, die oben waren. Davon waren 187 ohne Flaschensauerstoff oben. Und der Everest ohne Flaschensauerstoff ist eine ganz andere Nummer. Also mit Flaschensauerstoff kommt der gefühlt auf 6500 Meter runter. Das darf man immer nicht unterschätzen. Und es kommen mehr und mehr Leute jetzt jedes Jahr, die sagen, ach ja, sie gehen jetzt mal schnell auf den Everest ohne Flaschensauerstoff. Das ist eine unglaubliche Leistung. Also ich war auf 3 8000ern ohne Flaschensauerstoff, aber die sind um einiges niedriger. Und Genau, also das ist nur jetzt so am Rande, aber das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man das einfach sieht, ja, was das für einen Unterschied macht. Aber klar, wie dein Bekannter, der John Ward, ich war ja auch mit Flaschen Sauerstoff am Everest und du bist wahnsinnig erschöpft, ja. Also diese Erschöpfungen, wenn mich Leute fragen, warum gehst du auf hohe Berge, ist es aber auch ein Punkt, ja. Also ich habe noch nie einen Ironman gemacht. Ich bin mal hier in Garmisch 100 Kilometer um die Zugspitze gejoggt. Da ist man auch müde. Aber diese Erschöpfung, diese körperliche Erschöpfung zu erleben, finde ich schon irgendwo auch faszinierend, ne? Und das Gefühl hinterher auch. Aber man muss natürlich wahnsinnig mit seinen Kräften haushalten. Und als ich am Everest stand, war mir wirklich immer im Kopf, der Russell hat gesagt, der Gipfel ist nur der halbe Weg. Und so ist es auch. Und deswegen passieren die meisten Unfälle am nach unten Weg, also beim Abstieg, weil man auf dem Weg nach oben hat man das Adrenalin und das bringt einen hoch. Und wir wollen alle wieder lebend runterkommen. Aber wenn man dann am Gipfel gestanden ist, dann spürst du richtig so diese Erleichterung, ich habe es geschafft. Und bei mir war schon ganz extrem, oh Billy, du musst wieder runter. Aber die Müdigkeit setzt dann viel mehr ein, ja. Und ich habe heuer auch wieder, ich meine, es war ja heute wahnsinnig viel los am Everest, dass die Leute wirklich so ein bisschen überrascht waren. Boah, das ist ja doch ganz schön anstrengend. Und ich denke mir, naja, klar, auch mit Flaschen Sauerstoff, auch mit Sherpas ist es anstrengend. Aber klar, wenn natürlich auf den sozialen Medien oder in Filmen gezeigt wird, wie schnell man da jetzt mal auf den Everest geht oder auf dem anderen 8000ern, dann meint man schon, ach ja, das ist ja gar nicht mehr so anstrengend oder so herausfordernd. Und da ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Respekt verloren gegangen vor den hohen Bergen. Aber ist bei uns in Garmisch ja auch nicht anders, ne? Also Zugspitze meint man auch, da geht eine Gondel hoch, da kann man jetzt mal schnell mit den Badelatschen hoch und das ist
Ja.
trotzdem auch noch alpin. Ja, also
Was
ich
ich da
würde
oben
sagen,
schon alles gesehen habe, das ist der Wahnsinn, ey, was mir da schon entgegenkommt. Genau, wie du gerade sagst, die fahren hoch mit den Adiletten, mit der Gondel und dann sind sie der Meinung, sie müssen halt irgendwie runterlaufen und
naja, aber es ist einfach, ich glaube, das passt so in unsere Zeit, ja. Und ob es jetzt der Everest ist oder der, was weiß ich, der K2 oder die Zugspitze, das wird alles, es ist alles so zugänglich geworden, ja. Und das sind die sozialen Medien und ich verurteile auch niemanden. Ich meine, jeder, der hoch will, hat bestimmt seinen Grund, aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man gut vorbereitet ist, dass man sich informiert und dass man Respekt hat, ja, und dass man sagt, hey, ich gehe jetzt da auf einen hohen Berg und es ist mehr als ein Sonntagsspaziergang. Und da habe ich halt manchmal wirklich so das Gefühl, dass die Leute das so ein bisschen vergessen. Und ich meine, wir hatten heuer am Everest so viel Erfrierungen auch, weil einfach die Erfahrung nicht da war von den Leuten und halt einfach, naja, jetzt geht man da halt schnell hoch. Und das ist, da glaube ich, müssen wir wieder ein bisschen mehr lernen, um die Berge mehr zu respektieren.
Ein großer Vorteil ist, dass dieses Abenteuer nicht sehr günstig ist und dadurch halt es dann doch limitiert wird, wer mit kann und wer nicht. Also
Ja, ich weiß
nicht,
nicht, ob
dass
das
die, die
unbedingt
viel
ein
Geld
Vorteil
haben, intelligenter sind, das will ich damit überhaupt gar keinen Fall
ist.
sagen. Aber du hast geschrieben, du warst ja vor vielen Jahren mal das erste Mal da oben, da hast du in deinem Buch geschrieben, du hast 30.000 gezahlt. Und was kostet das heutzutage normalerweise?
Naja, heute musst du schon, also wenn du kommerziell gehst, so wie ich, ja, mit einem Bergführer in der Gruppe, das hat sich ja auch sehr geändert, musst du schon mit 65.000 rechnen inzwischen.
Ja.
Aber ich möchte noch was dazu sagen. Ich würde da jetzt nicht damit übereinstimmen, dass ja, weil es so teuer ist, dass nicht so viele Leute hochgehen. Doch. Also da gehen halt schon die Leute hoch. Ich meine, guck mal, wie viele Leute wir heuer am Everest hatten. Ja, die Leute haben wahnsinnig viel Geld noch. Und das heißt, wie du eben gerade auch gesagt hast, ja, die, die Geld haben, heißt ja auch nicht, dass die Erfahrung haben. Also da können wahrscheinlich viele Leute, die Erfahrung hätten und die Kompetenz hätten, nicht auf den Everest gehen, weil sie es sich nicht leisten können.
Ja.
Die Zahl, ja, mein Kollege Richard Salisbury meinte letztens, na ja, das wird jetzt in den nächsten Jahren schon weniger werden, weil die Leute kein Geld mehr haben. Nein, die Leute, die auf den Everest gehen wollen, die haben das Geld und es werden jedes Jahr mehr. No, und du kannst natürlich auch günstiger auf den Everest gehen. Wenn du jetzt, wenn du ein erfahrener Bergsteiger oder eine erfahrene Bergsteigerin bist und sagst, ich brauche nur Basislager, Services, den Rest mache ich allein am Berg, ja, wie zum Beispiel Gerlinde Kaltenbrunner auf die Berge gestiegen ist oder David Götzler, der war letztes Jahr ohne Flaschensauerstoff oben, der braucht wirklich nur Basislager, Service oder Kilian Jornet. Dann zahlen die, was weiß ich, 20, 25.000. Das geht schon. Das Problem ist nur, dass halt manche Leute, die keine Erfahrung haben, sich auch denken, ach ja, da gehe ich doch jetzt günstig und ich will jetzt keine 65 oder 70.000 bezahlen für eine kommerzielle geleitete Expedition, sondern ich nehme mir einen Sherpa und das geht schon und wollen dann nur ihre 30, 35.000 bezahlen und kommen aber dann oben in Probleme und sind vielleicht auch noch mit einem Sherpa unterwegs, der auch wenig Erfahrung hat, weil da muss man sich dann auch als Kunde oder Kundin fragen, ja, warum ist denn das so günstig? Also es werden oft Agenturen angeschwärzt, dass sie, was weiß ich, nicht die richtigen Dienstleistungen erbringen und so weiter und so fort. Und klar, was sie versprechen, sollten sie auch erbringen. Das ist nicht immer der Fall. Aber die Menschen, die auf den Everest wollen oder auf einen anderen hohen Berg, müssen schon auch in sich gehen und sagen, hey, was habe ich für Erfahrung? Was bringe ich mit? Und warum ist denn der so günstig und der andere so teuer? Und dann, finde ich, muss man da auch selber ein bisschen Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich muss mich mal informieren und ich habe ja eigentlich keine Erfahrung, dann muss ich vielleicht doch 20.000, 30.000 mehr hinlegen.
Aber ist das so, dass wenn du die richtige Agentur buchst, es eigentlich jedermann schaffen kann mit dem richtigen Training?
Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es schaffen schon wahnsinnig viele Leute. Also es ist unglaublich. Manchmal denke ich mir, es schaffen wirklich inzwischen Leute, die keine Erfahrung haben. Die, ja, und es wird schon sehr, sehr, sehr erleichtert von den Sherpas durch die Fixseile. Hochgetragen wird niemand. Also es muss schon, also man braucht schon eine starke mentale Kraft, um auf den Everest zu kommen. Aber klar, inzwischen kommen Leute mit ganz, ganz wenig Erfahrung hoch. Aber jeder, du weißt, so eine Expedition ist ja auch, es ist eine lange Geschichte und da muss alles passen. Es muss deine mentale Stärke passen. Es muss deine gesundheitliche Konstitution passen. Ich meine, weißt du, jede kleine Magenverstimmung oder jeder kleinste Schnupfen kann dir den Gipfel kosten. Ne?
Ja.
Von daher, aber es wird schon sehr erleichtert und ich bin schon immer wieder überrascht, wer es alle auf den Everest schafft. Aber dieses Jahr haben wir natürlich schon viele Menschen gesehen, die auf dem Gipfel waren, aber die dann wirklich runtergekommen sind mit Erfrierungen. Und wenn ich dann komme, um diese Menschen für die Himalayan Database zu interviewen, ich mache ja immer diese Interviews und schaue, ob die oben waren oder nicht oben waren, und die haben dann eingewickelte Hände und Füße und haben eine schwarze Nase, da sage ich auch nicht mehr Congratulation. Ne? Also für mich ist es kein Erfolg, wenn du zwar auf dem Gipfel warst, aber mit 15 weniger wieder unten angekommen bist.
Ja, glaube ich. Du hast ja dein Job für die Himalayan Database, du hast ja gerade gesagt, seit fast 20 Jahren machst du das mit Miss
Miss Elizabeth Hawley.
Hawley, ja. Genau. Wie bist du daran gekommen? Also das war für dich so der Einstieg in diese Expeditionswelt, ne?
Genau, also ich habe ja vorhin den Mike erwähnt und dass der Mike schon als Kind vom Himalaya total begeistert war. Und wir waren damals eben auf diesem 7000er auf dem Barunzi. Und das ist ein Berg, den die Miss Elizabeth Hawley, die ist ja 2018 verstorben, in ihrem Archiv hatte. Und dann kam die uns zu interviewen. Und ich weiß, der Mike war hin und weg, dass jetzt diese legendäre Dame zu uns kommt, wir mit unserer Kleinstexpedition hier. Und ich wusste ja gar nicht, wer das ist. Und dann bin ich, wir waren ja dann nicht auf dem Gipfel eben und dann sind wir zurück nach England und ein paar Jahre später haben Mike und ich, wir haben uns getrennt, aber eigentlich im Guten. Der Mike wollte Familie und Kinder, die hat er inzwischen auch und ich wollte das nicht. Das hätte mir meine Freiheit so ein bisschen genommen und dann bin ich halt weiter alleine durchs Leben getingelt. Und dann habe ich mir überlegt, ach, ich würde so gerne in Nepal leben und dann habe ich diese Dame eben einfach angeschrieben. Damals wirklich noch mit einem Brief habe ich ihr von der Schweiz, also ich habe zu dem Zeitpunkt in Bern gelebt, den Brief geschrieben und sie schrieb mir dann wirklich zurück. Und das war 2004. Und dann bin ich 2004 im Oktober nach Nepal, um ihr einfach mal für eine Saison oder zwei zu helfen. Und dann bin ich da halt irgendwie hängen geblieben. Und dann halt 2009 auf den Everest, weil ich so neugierig war.
Ja, also von Interview und du hast ja die vielen, vielen Geschichten immer anhören dürfen und dann hast du es auch endlich selbst erlebt. Was war das denn für ein Gefühl für dich, da oben anzukommen? Du warst mit drei anderen, also es war schon ein sehr, sehr intimer Moment.
Ja, der war, weil ich war so langsam. Das war das Positive an der Sache, weil, also ich meine, es ist witzig, weil wir sind damals um 1 Uhr morgens weg und ich war um 9 Uhr auf dem Gipfel. Das sind 8 Stunden. Das ist heutzutage schnell. Also teilweise brauchen die Leute, die gehen ja inzwischen schon um 6 Uhr abends weg. Ich glaube, dieses Jahr sind schon mal welche um 3 Uhr nachmittags weggegangen. Manchmal kommen sie dann in der
Dunkel. Weil da so viel Stau ist?
Ja, weil die meinen, je früher wir gehen, desto weniger Chance haben wir, dass wir hinter einer langsamen Gruppe sind. Aber wir sind damals, und 8 Stunden ist also wirklich nicht langsam, aber ich war mit so einer starken Gruppe unterwegs, da waren die meistens dann schon vor mir oben. Und mich fragen ganz viele Leute, wie ist denn das, da oben zu stehen? Und für mich war wirklich so der erlösende Moment oder der Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt habe ich es geschafft, kurz unterm Gipfel. Und zwar bin ich über die Hillary Step und ich bin ja eigentlich nie davon ausgegangen, dass ich da wirklich hochkomme. Ich habe zwar nie gesagt, ich kann es nicht, aber ich habe immer gesagt, ich gucke jetzt mal, wie weit ich komme. Und das mache ich heute noch so. Also für mich ist der Gipfel wirklich, und ich meine das so, das ist das Sahnehäubchen. Wenn ich da oben stehen darf, dann ist das wirklich ein Geschenk. Ne? Aber da hinzukommen, ich habe das halt immer so Stufe für Stufe. Ja, und dann war ich am Südsattel und dann war ich irgendwann in der Hillary Step. Und plötzlich höre ich Stimmen und guck hoch und sehe am Gipfel eben einen meiner Teamkollegen mit seinem Sherpa und kann die Stimmen hören. Und in dem Moment ist mir so bewusst geworden, dass ich es jetzt schaffe. Also da habe ich mir gedacht, jetzt müsste schon was extrem Blödes passieren. Und da, in diesem Moment, ist mir echt so eine Last von den Schultern gefallen. Ne? Also, weil ich halt schon irgendwie da hoch wollte und ich wollte ja die Leute auch nicht enttäuschen. Ich habe ja so viel positive Unterstützung. Meine Freunde, mein Bekanntenkreis, die Leute waren so begeistert, dass ich jetzt auf den Everest gehe. Also da kam so viel Unterstützung und Liebe und gute Wünsche und ich habe mir gedacht, ich kann doch die ganzen Leute nicht enttäuschen. Und da wusste ich dann, ah ja, jetzt habe ich es geschafft. Und dann war ich am Gipfel oben und habe mich da wirklich kurz umgeschaut und habe da 3 Bilder gemacht. Ich habe wirklich nur 3 Gipfelbilder. Und dachte, boah, jetzt muss ich wieder runter und ich bin schon ganz schön müde. Genau wie eben der John Ward gesagt hat oder wie du den gesehen hast. Und dann habe es auch wirklich nur noch bis zum Südsattel geschafft. Und die Expeditionsleiter wollen natürlich sehr gerne, dass du weiter runterkommst, weil solange du dich über 8000 Metern befindest, auch mit Flaschensauerstoff, ohne Flaschensauerstoff ist es nochmal, gefährlicher, ja, aber man will halt schon runterkommen. Aber ich hatte da wirklich nur noch die Kraft, um bis zum Südsattel zu kommen. Und am nächsten Tag habe ich es auch nicht ins Basislager geschafft. Da bin ich dann ins Lager 2. Und dann, also ich war dann 3 Tage später erst wieder im Basislager. Und ich kann mich erinnern, Uli Steck, das war ja ein Schweizer Extrembergsteiger, der war ohne Flaschensauerstoff oben. Und der war am 21. Mai ohne Flaschensauerstoff am Gipfel. Und am 22. Mai saß ich in Kathmandu mit ihm beim Kaffee und wir haben das Debriefing, also das Interview für die Himalayan Database gemacht. Ne? Also das sind natürlich ganz andere Level, ja, das ist eine ganz andere Liga, in die sich der Uli befunden hat. Der ist ja leider auch nicht mehr unter uns, der ist abgestürzt. Aber ja, das kann man gar nicht vergleichen.
Das ist krass, ne? Beim Tauchen musst du ja auch immer irgendwie ein bisschen Dekompressions irgendwo anhalten, ne? Aber das müssen die gar nicht, ne?
Beim Höhenbergsteigen ist es raufgehen, runtergehen so schnell wie möglich. Wenn du halt die Kraft noch hast, ja, aber ja. Der Abstieg ist bei mir, auch bei den anderen 8000ern, dann wirklich nochmal herausfordernder, weil du bist einfach, oder ich bin wahnsinnig müde. Und bei mir, das habe ich jetzt wirklich rausgefunden, liegt es auch sehr viel daran, dass ich einfach zu wenig trinke. Und wenn du dehydriert bist, dann bist du einfach nochmal kaputter. Und es fällt wahnsinnig schwer, da oben in der Höhe zu essen. Das Essen ist jetzt gar nicht so wichtig, aber das Trinken. Und ich muss mich so dazu zwingen, etwas zu trinken. Und es ist so phänomenal, weil dein Körper schreit nach Flüssigkeit und du bist im Zelt und du denkst, du musst jetzt was trinken. Und für mich ist jeder Schluck, denke ich mir, oh nein, ich krieg's nicht runter. Mhm. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Also ich weiß, ja, am Boot Peak, das ist der 12. höchste Berg der Welt, da war ich 2019 oben, ohne Flaschen Sauerstoff. Und da war wir waren fast 28 Stunden unterwegs und ich habe einen halben Liter Wasser getrunken.
Wow.
Und, ja, das ist natürlich nicht gesund und nicht gut und ich muss das, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie, das ist ein großes Problem bei mir. Also man muss einfach viel trinken. Da bleibt das Blut dünner, wenn du dehydriert bist, da kommt bei mir dann auch die Müdigkeit, wenn ich dehydriert bin.
Hm. Ja, der ganze Körper, der funktioniert einfach ganz anders, wenn er keine Flüssigkeit hat. Und vor allem, also es ist ja auch so krass, selbst bei so einer Kälte, wie du sie da oben hast, schwitzt du ja ohne Ende und verlierst unglaublich viel, viel Flüssigkeit.
Ja, ich weiß nicht, ob man schwitzt. Also ich glaube, schwitzen tut man nicht so richtig. Also ich glaube, ich habe, kommt drauf an, da ist jeder anders, ne? Aber du brauchst einfach, die sagen auch am Basislager solltest du am Tag 4-5 Liter trinken, dass eben das Blut dünn bleibt.
Ja.
Ich finde das mit dem Trinken, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ich habe noch nicht so ganz die Lösung. Und am Dalagiri weiß ich war da im Höhenlager und habe gedacht, okay, Billy, 10 Schluck, du musst jetzt 10 Schluck trinken. Und 10 Schluck, das war vielleicht, wenn überhaupt, 10 Milliliter. Also ich habe da wahnsinnig wenig getrunken.
Ja.
Deswegen bin ich da auch nicht hochgekommen, das ist mir schon klar im Nachhinein. Aber war trotzdem toll.
Ja. 2015 war ein ziemlich schlimmes Jahr für Nepal. Mhm. Da war dieses unglaublich schwere Erdbeben. Und das ist das erste und einzige Jahr, in dem du nicht in Nepal gewesen bist.
Ja, ich war schon in Nepal. Es war der erste und einzige, außer Corona dann 2020, 25. April seit 2004, dass ich nicht in Nepal war.
Die einzige Expeditionszeit, in der du
immer 25. April ist mitten in der Expeditionszeit. Ja. Und ich war ja auch in Nepal bis zum 23. April. Und meine Freundin Chrissy hat gesagt, sie will Ende April heiraten und ich wäre einer ihrer Bridesmaids, also sie ist Engländerin. Und ich habe damals noch gesagt, sie hat gesagt, Chrissy, ich kann nicht weg, das ist mitten in der Expeditionszeit. Und dann hat sie aber gesagt, naja, sie wird sich so freuen und auf ihre Hochzeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich einfach 10 Tage zu dieser Hochzeit zurück. Und dann bin ich wirklich am 23. April nach Deutschland geflogen. Ich war am 25. April noch in Deutschland. Ich wäre am Folgetag nach England geflogen. Und dann bekomme ich eben eine Nachricht von meiner Freundin Monika, die gesagt hat, Billy, die Erde hat gerade gebebt. Die war in Tibet auf der Nordseite vom Everest. Und sie hat nur gesagt, ich glaube, in Nepal ist es ganz schlimm. Und habe ich den Fernseher angemacht. Und ja, wer schon mal in so einer Situation war, klar, einerseits denkst du dir, oh Gott sei Dank bin ich zu Hause. Aber das Gefühl von, ich will jetzt eigentlich gar nicht zu Hause sein, ich will in Nepal sein, war eigentlich stärker. Ne? Aber klar, was tust du? Du fühlst dich hilflos, du kannst ja jetzt auch nicht einfach nach Nepal fliegen und da helfen, weil ich meine, das ist ja auch bescheuert. Na, was tust du? Und dann habe ich halt sehr viele Telefonanrufe getätigt und geguckt, ob die Leute auch Miss Holi in Ordnung sind. Und das war dann auch so, dadurch, dass ich ja in meinem anderen Leben für die humanitäre Hilfe der Schweiz arbeite, kam dann auch ein paar Stunden später der Telefonanruf, Billy, warum bist du denn nicht in Nepal? Wir brauchen dich jetzt endlich mal in Nepal und jetzt bist du hier. Und die haben dann ein sogenanntes Soforteinsatzteam geschickt und ich bin dann am gleichen Tag noch, habe ich wirklich einen kleinen Rucksack genommen, habe zu meiner Mutter gesagt, tschüss, ich fliege wieder nach Nepal und bin dann ja, wir waren 10 Stunden später auf dem Flieger und sind dann zurück nach Nepal geflogen. Und da habe ich dann für die humanitäre Hilfe der Schweiz gearbeitet und natürlich nichts für die Datenbank gemacht. Und auf der Hochzeit von meiner Freundin war ich nie, aber sie ist glücklich verheiratet. Sie kommt nächstes Wochenende nach Garmisch. Also das hat Gott sei Dank. Sie war damals sehr enttäuscht, aber wir kannten uns aus Nepal. Und ja, das musste ich machen. Das war halt eine ganz andere Sache, was ich da in Nepal gemacht habe.
Ja, was war dann deine Rolle während der Zeit dort?
Also ich bin eigentlich bei der humanitären Hilfe der Schweiz als sogenannte Kommunikationsexpertin angestellt. Also ich bin die Person, die alles, was mit Kommunikation zu tun hat, also mit der Presse sprechen oder halt den Hauptsitz in Bern informieren, irgendwelche Mitteilungen schreiben, verantwortlich. Aber wenn du in so einem humanitären Einsatz bist, dann machst du alles. Also ich war 2020, glaube ich, war es auf Lesbos, wo dieses Lager gebrannt hat, das Lager Moria, da habe ich alles gemacht. Ne? Also ich meine, da wirst du, egal, ob jetzt an den Wasserstellen kontrollieren oder irgendwelchen Menschen helfen und in Nepal, man hat mich nach Nepal geschickt, weil ich eben Nepal kannte, ja? Weil man gewusst hat, hey, die Billy spricht zwar schlecht, aber ein bisschen Nepalesisch und sie kennt das Land und da war ich als sogenannte Deputy Team Leader, also zweite Leitung des Teams. Da habe ich also wirklich auch alles gemacht und bin da auch total ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich musste plötzlich irgendwelche Autos organisieren und Wohnungen anbieten, weil wir waren ja das erste Team. Das ist, jedes Land kam ja da nach Nepal oder viele Länder, um zu helfen. Und die schicken erstmal ein sogenanntes Soforteinsatzteam, 5 Leute, na, also Teamleader, Deputy Teamleader, dann ein Arzt und ein Ingenieur und noch ein Wasserspezialisten. Und die gucken. Die gucken erstmal, was wird gebraucht. Und dann jeden Tag, ne, kommen also mehr Leute. Also wir waren dann, am Schluss waren wir bestimmt 30 oder 40 Schweizer und Schweizerinnen, die da gearbeitet haben. Und ich habe mich dann halt auch drum gekümmert, okay, wer kommt wann an? Wir brauchen ein Haus, wir brauchen Autos, wir brauchen dies und jenes. Ach, jetzt brauchen wir noch schnell einen Hubschrauber, wir brauchen SIM-Karten. Also es war Wahnsinn. Da habe ich ein ganz anderes Nepal kennengelernt und war auch interessant für mich. Ich weiß, als ich da in diesen Flieger stieg, 10 Stunden nach dem Erdbeben, um da jetzt mit diesem Soforteinsatzteam in Nepal humanitäre Arbeit zu leisten, war mir bewusst, hey, du fliegst jetzt in deine Wahlheimat. Ja, du hast da selber eine Wohnung. Du musst dich jetzt emotional abgrenzen. Das war ganz wichtig, weil sonst kannst du ja nicht helfen. Und es war schon komisch, als wir dann da in Kathmandu ankamen, mitten in der Nacht. Und ich erinnere mich da immer dran, wer schon mal in Nepal war, der weiß, dass unter Tag ist totales Gewusel und es ist Verkehr und es ist laut und es wird gehupt. Und ab 9 Uhr abends ist es ziemlich ruhig auf der Straße. Die Nepalesen gehen relativ früh ins Bett, außer wenn du jetzt in Tamil bist und die Jungen, die machen schon Party, aber so. Aber nachts sind dann oft die Hunde irgendwie, die Straßenhunde, und dann wird gebellt. Und du hast aber wenig Leute. Und ich weiß, ich gehe da aus dem Flughafen raus und es war dunkel und es waren überall Menschen und es war eine Totenstille. Also es war, da kann ich mich heute noch so dran erinnern. Und dann sind wir ins Auto gestiegen und sind in die Schweizer Botschaft gefahren. Und ich bin nicht heimgefahren und ich bin dann erst 5 Tage später nach Hause. Weil es waren ja dann auch immer noch Nachbeben und wir haben da im Zelt gelebt in der Schweizer Botschaft und war schon in Kontakt mit meinen Freunden. Und auch Miss Elizabeth Holy, für die ich ja gearbeitet habe, für die Datenbank, die wollte dann noch immer, dass ich irgendwelche Expeditionen interviewe. Und da habe ich gesagt, Miss Holy, wir hatten jetzt hier ein nationales Desaster, da war keine Expedition unterwegs. Die haben ja auch alle abgebrochen, am Everest-Basislager gab es ja auch, ich weiß gar nicht die genaue Nummer, 18 oder 19 Tote, was natürlich mit den 9000 Menschen, die da ihr Leben lassen musste, nichts ist. Aber da ging so eine Druckwelle durchs Basislager und die hat da so eine, ja, das muss ganz verrückt gewesen sein, hat dann irgendwie so eine Druckwelle erzeugt und da sind dann 19 Leute gestorben. Genau, also es war ein ganz anderer Aufenthalt, aber es war auch sehr, ja, wie soll ich sagen, ja, schon auch schön, dass ich da helfen konnte irgendwie. Ne?
Deiner Wahlheimat auch irgendwie so ein bisschen was zurückgeben, ne? Sie hat ja auch so viel gegeben über die Jahre und jetzt war es dein Job, da ein bisschen zu helfen.
Ja, und das Verrückte war ja auch, es gab ja ein großes Nachbeben, das war am 12. Mai. Und ich frage mich heute noch, warum das so war. Und ich glaube nicht, dass mir jetzt was groß was passiert wäre. Also meine meisten Freunde waren alle okay. Und ich bin der 25. Mai und der 25. April, erstes Erdbeben, und 12. Mai, zweites Beben, sind zwei Daten, an denen ich seitdem auch jedes Jahr in Nepal bin. Und jetzt beim Erdbeben, habe ich ja vorhin schon erwähnt, 25. April war ich nicht. Dann war ich vom 26. April, und jetzt hör zu, bis zum 10. Mai. Und dann wurden wir ausgetauscht, weil so als Soforteinsatzteam, du arbeitest also wirklich 18, 19 Stunden am Tag, ja. Mhm. Und dann bist du irgendwann platt, ja. Nach 12 Tagen wird das Team ausgetauscht oder wir waren ein bisschen länger. Und ich bin wirklich am 10. Mai in die Schweiz zurückgeflogen und am 12. Mai war das zweite Beben.
Krass.
Also ich finde es immer noch, ich weiß nicht, wer mich schützen wollte und vor was, aber ich finde es unglaublich, ja, dass ich also wirklich zwischendrin da war und aber eigentlich die zwei großen Beben nie miterleben musste. Und ich habe die Nachbeben erlebt, ja, und habe schon gemerkt, wie mich das, ja, du hast natürlich dann schon Angst, dass da jetzt ein größeres Beben kommt. Aber ich glaube, für die Menschen, die das richtige Beben oder die richtigen Beben miterlebt haben, für die waren diese Nachbeben natürlich viel, viel schlimmer. Weil die wussten ja, wie das ist. Ich wusste das ja gar nicht. Und für mich waren die Nachbeben schon so, oh. Und ich finde das, ja, ich frage mich da heute noch, was da irgendwie passiert ist. Schon komisch,
ja,
oder?
Ja, total. Ist eigentlich durch diese Beben irgendwas an den Bergen passiert? Sind die kleiner geworden oder größer geworden? Was war das für ein Beben? Waren das die Platten, die sich hochgeschoben haben? Oder ist was aufgerissen?
Ja, also es war ein komisches Beben. Also es kam wohl so in Wellen. Ich habe eine Freundin, die Verena, die hat eine Bar in Kathmandu und die hat natürlich hinter ihrer Bar sind die Regale voll mit irgendwelchen Whiskys und Wodkas und so. Und da ist eine Flasche runtergefallen, weil das Beben, ja, das kam so in Wellen. Du hast auch in Kathmandu, du hast ein Haus gesehen, da war vielleicht ein Riss und das nebendran war total kaputt. Hat wahrscheinlich auch was mit der Bauweise zu tun, aber das war schon interessant. Und an den Bergen hat es auch Veränderungen gegeben. Also zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Hillary Step. Ja, die ist ja so auf 8700 Metern. Und das war ja damals, als Tenzing Norgay und Edmund Hillary auf den Everest gestiegen sind, 53, das erste Mal. Das war so die Krux. Ja, um Gottes Willen, wie kommt man da drüber? Das ist so 12 Meter war das, so ein Felsaufbau. Und natürlich in den letzten Jahren, auch als ich am Everest war, wunderbar mit Fixseilen ausgestattet, wo man da jetzt nicht mehr groß technische, bergsteigerische Fähigkeiten haben muss. Und die hat es wohl zusammengehauen. Also die gibt's nicht mehr, die Hillary Step. No, das ist jetzt, ist jetzt irgendwie so ein, kann man jetzt da so drüber laufen. Pumori ist ein Berg, der ist gegenüber vom Everest ein wunderschöner Berg. Der hat auch ziemlich viel abgeschüttelt, irgendwelche großen Seracs oder Eistürme, die da eigentlich immer, ja, wo man gesagt haben, hey, die können jederzeit abbrechen. Und da ist wohl die Route auch sicherer geworden. Also hat schon was in den Bergen auch bewirkt, dieses Erdbeben. Also, aber das Signifikanteste ist wirklich die Hillary-Stufe, die es jetzt eigentlich in der Form nicht mehr gibt.
Auch interessant, ne? Was ist so für dich jetzt, wir kommen jetzt langsam zum Ende, also du bist ja jetzt gerade wieder zurück, aber ich meine, du gehst natürlich wieder zurück nach Nepal. Was willst du noch erreichen, wenn es ums Bergsteigen in Nepal geht? Hast du da irgendwelche zukünftigen Projekte oder Expeditionen, auf die du dich besonders freust?
Ja, also ich freue mich jetzt erstmal im Herbst, will ich auf den Puttahiunchuli gehen, der heißt auch Daulagiri 7, der ist in einer wunderschönen Gegend, der ist im Dolpo, da war ich noch nie, das ist an der tibetischen Grenze und da gehe ich mit einer Gruppe von ganz, ganz lieben Freunden, der ist 7100 irgendwas Meter hoch und da freue ich mich richtig drauf, weil es ist kein 8000er aber das ist einfach mit Freunden und auch in eine Gegend, wo ich sage, hey, wenn ich nur ans Basislager komme, ich glaube, dann wird dieser Trip schon ganz, ganz toll, weil Dolpo muss wunderschön sein und es ist eine Gegend, da wollte ich schon immer mal hin. Und dann, was die 8000er betrifft, mal, ich sag immer, ich hätte ganz gern 7, weil 7 ist die Hälfte von 14, finde ich noch ganz schön, 7 8000er. Aber wenn ich jetzt keinen 8000er mehr berühre, dann ist es auch okay, weil ich identifiziere mich da ja nicht damit. Ich meine, du hast mein Buch gelesen, du machst das Buch hinterher zu und dann fragst du dich, auf wie viel 8000er war die Billy Bierling jetzt? Das ist kein Thema bei mir. Du gehst auf meine Webseite, du liest Artikel über mich, da kommt das gar nicht so stark durch. Klar, ich war auf diesen 6-8000ern und war da mit tollen Expeditionen, habe auch viel Unterstützung bekommen von Sherpas, und die mir auch die Zelte aufgebaut haben. Ich bin stolz darauf, dass ich auf 3 ohne Flaschensauerstoff war. Und ich würde auch nie wieder Flaschensauerstoff benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen 7. mache, dann könnte ich jetzt auf keinen K2 gehen, was ich sowieso nicht machen würde, oder einen Kanchenjunga. Die sind zu hoch. Da muss ich bei den niedrigeren bleiben. Und es gibt einen in Pakistan, den Gashebrum 2. Das ist der 13. höchste Berg der Welt und den würde ich vielleicht noch anvisieren, weil Pakistan, ich gehe unheimlich gerne in Pakistan Bergsteigen, ich habe ja selber in Pakistan gelebt, 2 Jahre, auch mit der humanitären Hilfe der Schweiz und den Vereinten Nationen, und Pakistan liegt mir natürlich schon am Herzen und das Karakorum ist einfach nochmal was anderes, ja, also da ist es nochmal roher und da sind die auch noch nicht so entwickelt wie in Nepal, na, da ist es einfach auch noch einfacher und ich liebe es, in Pakistan Berg zu steigen. Also ich hoffe, dass sich das noch irgendwie ausgeht, und wenn sich es nicht mehr ausgeht, dann ist es aber auch vollkommen okay, weil ich mich da jetzt nicht, das ist jetzt nicht das große Ziel von mir. Ich mache es, weil es mir Spaß macht, und ich mache es jetzt nicht, weil ich jetzt da was beweisen will. Und wenn ich jetzt da 7 in meiner Sammlung habe, dann freue ich mich. Und wenn ich keine 7 in der Sammlung habe, dann freue ich mich über meine 6. Also es ist alles gut.
Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Glück, dass du es vielleicht schaffst, wenn du es dann machst. Und ich danke dir vielmals für das Gespräch heute Morgen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein unglaublich spannendes Leben.
Danke, ja. Hat mir auch Spaß gemacht. Es ist unglaublich, dass jetzt die Stunde schon wieder vorbei ist.
Man hätte noch mal eine Stunde länger sprechen können, ne?
Mensch, und ich habe noch so viel zu erzählen. Wir machen dann mal Teil 2.
So ist das. Ich danke dir auf jeden Fall für heute.
Dankeschön, dir Tschüss. Auch. Danke für dein Interesse. Tschüss.
Das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank für Folge 301 im Off the Path Podcast. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und nächste Woche geht spannend weiter. Wir haben wieder eine Mittendrin-Folge für euch am Start. Wir sind aktuell viel unterwegs und entsprechend können wir ja viele dieser Folgen produzieren. Es geht auf den Vespa-Trip. Line und ich waren Anfang Juli in der Toskana unterwegs, mit einer Vespa, haben über 500 Kilometer sind wir dort gefahren und haben sehr, sehr viel erlebt. Wie das war und was wir da erlebt haben, erfahrt ihr dann nächste Woche wieder. Schaut gerne am nächsten Dienstag ab 4 Uhr hier im Podcast vorbei. Bis dahin, passt auf euch auf und bis bald.